Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist das Thema oder die eigene innere Qualität des Dranbleibens. Im Pali-Kanon taucht dieser Begriff im Prinzip im achtfachen Pfad auf als die rechte Anstrengung. Das ist zumindest die geläufigste Übersetzung. Und es ist die innere Qualität, an der eigenen regelmäßigen Sitzpraxis dran zu bleiben, auch wenn man mal keine Lust hat zu sitzen, wenn einem es schwerfällt, sich aufraffen zum Sitzen, wenn während des Sitzens irgendwie alles Mögliche passiert, nur nicht das, was man sich vorgestellt hat, was passieren soll während des Sitzens, also dass man trotzdem dran bleibt, beziehungsweise in dem Punkt einfach sitzen bleibt mit den Phänomenen, die auftauchen. Sei das jetzt alle möglichen Gedanken, sei das die ganzen Phänomene, wenn man wegdriftet, sei das, wenn man körperliche Schmerzen dabei hat, also wenn die Knie wehtun, das Bein einschläft, was auch immer passiert. Und diese Qualität des Dranbleibens bedeutet, egal was auftaucht in unserem Geist oder Körper, einfach sitzen zu bleiben. Der andere Aspekt der Qualität des Dranbleibens oder rechter Anstrengung ist der, dass man es irgendwie schafft, regelmäßig zu üben. Und zwar regelmäßig formal zu üben, das heißt Atembetrachtung zu machen oder Bodyscan oder Bergmeditation, was auch immer für einen die passende regelmäßige Praxis ist, aber das auf einer täglichen Übungspraxis umzusetzen oder in einer täglichen Übungspraxis umzusetzen. Und ich merke immer wieder in den Kursen oder auf Seminaren, wie schwer das vielen Leuten fällt, diese regelmäßige Übungspraxis am Laufen zu halten. Also während des Kurses ist es erstmal ein Thema, vielleicht für die ersten 4 Termine überhaupt im Alltag dafür Platz zu schaffen. Dann ab dem 4., 5. Termin haben es einige geschafft, wirklich das so fast täglich zu machen. Und dann ist am Ende des Kurses die große Herausforderung, wie kann ich das Niveau, das ich im Kurs durch das regelmäßige Üben erworben habe, wie kann ich das Niveau halten, indem ich also wie schaffe ich es, weiterhin regelmäßig zu üben, die Übungen zu machen. Und Jon Kabat-Zinn vergleicht die Achtsamkeitspraxis wirklich mit einer ganz traditionellen Medikation. Also wenn man irgendwelche Tabletten schluckt, dann ist der Effekt der, dass die Wirkung der Tabletten nur dann eintritt, wenn man die Tabletten einnimmt. Und bei der Meditation oder Achtsamkeitspraxis ist genau der gleiche Effekt. Das heißt, es funktioniert nur, wenn man es tut. Sobald man aufhört, es zu tun, dann ist vielleicht noch die Erinnerung da, aber der Effekt, innere Ruhe oder den Alltag ruhiger anzugehen, der Effekt, gelassener zu sein, der Effekt, einmal am Tag einen Raum und Zeit für sich zu haben, um mal nach innen zu hören und wahrzunehmen, welche Themen sind für mich wichtig. Dieser Effekt fällt einfach weg, wenn man mit dem Üben aufhört. Das ist, finde ich, ein sehr interessantes Phänomen. Und es oder viele kommen ja zu Achtsamkeitstraining oder auch zu buddhistischer Meditation mit so einer Vorstellung, ja, also da gibt es diesen achtfachen Pfad und wenn ich das alles dann brav mache, was da passiert, dann komme ich irgendwann zu einer großen Erleuchtungserfahrung. Bumm. Und dann ist alles super. Und dann muss ich nichts mehr tun und dann hat sich das ganze Leben für mich radikal geändert. Es mag sein, dass es solche Erfahrungen gibt oder es gibt bestimmt solche Erfahrungen, wo sich die eigene Perspektive verändert, wo man tolle innere Glückserfahrungen macht. Aber auch das sind nur zeitlich begrenzte Erfahrungen. Das heißt, auch hier ist der nächste Schritt wieder die regelmäßige Praxis. Das heißt, diese Idee, dass man irgendetwas Besonderes, irgendeine besondere Erfahrung, irgendeinen besonderen inneren Zustand erreichen sollte, ist in der Regel eher ein Hindernis als eine, also als etwas, was einen hilft, weil man ist dann eher so in diesem Doing-Mode oder Tun-Zustand und versucht immer irgendwo hinzukommen und verliert dabei eigentlich den Kontakt mit dem, was im Moment passiert. Und Achtsamkeitspraxis hat aber gerade als Fokus, dass man wieder in den eigenen Rhythmus kommt, dass man wieder zu dem Kontakt aufnimmt, was im Moment einfach da ist, ohne irgendetwas Besonderes erreichen zu müssen. Und das kann man, wenn man so sehr zielorientiert arbeitet, kann man das sehr leicht vergessen. Das heißt, diese Qualität des inneren Dranbleibens ist nichts anderes, als dass wir aus unserem Alltagstun-Zustand, also diesem innere Geistesverfassung, die immer irgendein Ziel erreichen möchte, dass wir zumindest für 10 Minuten oder für 20 Minuten oder für eine halbe Stunde aus diesem Zustand aussteigen und versuchen wirklich da zu sein mit dem, was im Moment passiert. Und das Phänomen, was im Alltag meistens passiert ist, dass man alle möglichen Ideen hat, was man alles noch tun will und muss. Und dann man oft 1000 Gründe hat, dass man halt gerade dann nicht sitzt. Weil dann sitzt man halt morgen, aber heute habe ich so viele Sachen zu tun und bin schon spät dran und dann, ja. Das heißt, wir sind offensichtlich so eingerichtet, dass wir immer Dinge auf unserer To-Do-Liste haben und die versuchen abzuarbeiten. Und dabei kann es passieren, dass wir vergessen, dass das, was wesentlich ist, im Moment in dem Augenblick passiert, in dem wir da sind. Also dass es nicht wirklich darum geht, irgendwo hinzukommen, sondern dass in dem Moment, wo wir uns hinsetzen, in dem Moment, wo wir präsent da sind, dass dann schon alles da ist. Das heißt, die Kunst besteht so ein bisschen aus diesem Hamsterrad, in dem Augenblick auszusteigen, wo wir merken, dass wir in diesem Hamsterrad drin sind. Und dass diese innere Verfasstheit, Ziel zu erreichen, hat manchmal sehr, also ist manchmal sehr, sehr fein, sodass wir es gar nicht merken, dass wir in diesem Zustand sind, irgendwas erreichen zu wollen. Das heißt, das kann bei der Meditation genauso passieren, ja? Also dass wir uns hinsetzen und als Idee haben, ah, jetzt muss ich ruhig werden. Und in dem Augenblick sind wir schon wieder in so einem Tun-Zustand. Ja? Da versuchen wir halt nicht irgendwelche Punkte auf unserer To-Do-Liste im normalen Leben abzuhaken, sondern wir haben dann so eine Art spirituelle To-Do-Liste, wo dann draufsteht, aha, als erstes muss ich also die Gedanken zur Ruhe bringen. Als zweites entwickle ich dann innere Ruhe. Als drittes schaue ich mal, was da auftaucht. Als viertes versuche ich, an meiner Körperhaltung zu arbeiten. Und dann sind wir sozusagen auch während des Sitzens wieder in diesem Leistungsmodus. Wobei prinzipiell natürlich nichts gegen diesen Leistungsmodus oder Tunzustand einzuwenden ist, aber die Verführung besteht eigentlich immer darin, dass uns dieser innere Tun-Zustand von dem abhält, was einen im Moment oder ablenkt von dem, was im Moment einfach da ist. Und dass die tägliche Übungspraxis wirklich darin besteht, ich sage jetzt einfach mal, nichts zu tun. Einfach nur zu sitzen und zu spüren, zu schauen, wahrzunehmen, was im Moment einfach passiert. diese Qualität im Alltag zu kultivieren. Also diese Qualität von innerer Offenheit. Und das Interessante ist, um uns diesen Bereich im Alltag möglich zu machen, brauchen wir offensichtlich immer wieder diese innere Qualität des Dranbleibens, diese innere Qualität, es einfach zu tun, auch wenn wir alle möglichen Ideen haben, was wir sonst noch tun könnten. Also alle möglichen Ablenkungen. Und das, finde ich, ist täglich immer wieder eine Herausforderung. Und ja, der dritte Aspekt des Dranbleibens, finde ich, ist, wenn wir also den kompletten Achtsamkeitsansatz nehmen, das heißt also auch den Ansatz von ethischem Verhalten mit hineinnehmen, von Verbundenheit mit hineinnehmen, also sozusagen das komplette Programm, dann werden wir im Alltag relativ schnell feststellen, dass wir oder dass andere Menschen vollkommen anders funktionieren, vollkommen andere Prioritäten haben. Und auch das ist manchmal, je nach Wetterlage, sage ich jetzt mal, kann das frustrierend sein. Also wenn man sozusagen irgendwelche Negativ-Mitteilungen kriegt, ja, oder merkt, dass die anderen einfach andere Prioritäten haben. Und auch da ist das Schwierige oder die Herausforderung, sage ich jetzt mal, an den eigenen oder bei den eigenen Wertmaßstäben zu bleiben. Also sich nicht in diesen Sog von Ablenkungen hineinziehen zu lassen, was anderen Leuten so wichtig ist. Nicht in diese Gier, wo viele Leute von getrieben sind, sich hineinfallen zu lassen. Oder nicht in diese vielen Vorurteile, wo Menschen sozusagen so gefangen sind und aus diesen Vorurteilen alle möglichen Abgrenzungen postulieren, alle möglichen Abwertungen postulieren und nicht in diesen Negativsog mit hineinzufallen, sondern in dem Punkt bei sich zu bleiben, glaube ich, ist eine Qualität des Dranbleibens, also bei sich dran zu bleiben sozusagen oder bei den eigenen Wertmaßstäben zu bleiben. Und dann auch sehen, dass der eigene Wirkungsradius natürlich begrenzt ist. Und auch das ist oder kann frustrierende Elemente beinhalten. Das heißt, wenn man versucht, sein Bestes zu geben oder sein Bestes zu tun und man merkt, es kommt bei den anderen nicht an. Und dann wird man natürlich wieder zurückgeschmissen oder zurückgeworfen auf die eigenen Wertmaßstäbe. Und ich denke, dann ist wichtig zu sehen, dass man Dinge immer nur anbieten kann und der Schritt der anderen Person besteht dann natürlich darin, es für sich anzunehmen und umzusetzen oder halt nicht. Aber mein Wirkungsradius hört eigentlich bei der, ich sag mal, Selbstverantwortung der anderen Person auf. Und das muss man irgendwie so akzeptieren. Und ich denke, man muss auch akzeptieren, dass offensichtlich die Mehrheit von unseren Mitmenschen getrieben sind von diesen Geistesgiften, die es im Prinzip verhindern, präsent, freundlich mit sich selbst, mit anderen Menschen zu sein, in innerem Frieden zu sein, gelassen zu sein. Dass wir in einer Umgebung leben, wo die Mehrheit halt getrieben sind von Gier, von Aversion, also von sehr vielen Ärgergefühlen offensichtlich, von Verwirrung, dass sie glauben, es geht immer nur um ihr eigenes. Nur sie sind die wichtigsten Personen und haben wenig Kontakt zum Rest der Welt eigentlich. Haben wenig Kontakt zur Natur, dass sie Teil von der Natur sind. Oder von getrieben von diesem Ehrgeiz, etwas Besonderes sein zu wollen. Also, oder getrieben von Neid. Was auch immer die Dynamik von vielen Menschen ist. Und wenn man selbst einige Zeit Achtsamkeitspraxis geübt hat und mit diesen inneren Hindernissen selbst auch in Kontakt bei sich gekommen ist und man wahrnimmt, wie sie einen an der Umsetzung der eigenen positiven Qualitäten hindern, dann tut es natürlich noch mal viel mehr weh, wenn man bei anderen Menschen den gleichen Prozess sieht, nur dass sie das nicht mitgekriegen, wie sie sich selbst eigentlich blockieren mit ihren, also mit ihrer Identifikation mit den negativen Gefühlen. Und auch da denke ich, braucht es ein gewisses Maß an Gelassenheit, das dann auch so wahrzunehmen und akzeptieren, dass man sozusagen nicht die ganze Welt retten kann, offensichtlich. Man kann also nur seinen kleinen Beitrag dazu leisten. Und auch hier ist das Thema der Selbstverantwortung, trifft natürlich genau auch die anderen Menschen, dass sie natürlich auch für ihr eigenes Leben zuständig sind. Und in dem Zusammenhang fällt mir natürlich immer die Geschichte von dem Buddha Shakyamuni ein, der, als er diese Erwachenserfahrung gemacht hat unter dem Bodhibaum, dann eigentlich nicht wirklich unterrichten wollte, sondern in dem Pali-Text steht drin, dass er erstmal für sich blieb und sich überlegt hat, die Menschen um ihn herum sind so verblendet, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, irgendetwas über diesen inneren Zustand der inneren Freiheit oder des inneren Friedens, also das mit ihnen zu teilen, weil sie so in ihre Vorurteile, in ihre Fantasien über Leben verstrickt sind, dass da gar nichts durchkommt. Und die Geschichte im Pali-Kanon ist dann so, dass dann einer dieser Götter, ich glaube Brahma war das, der hat das gesehen und ist dann also runter zum Buddha und hat dann angefangen mit ihm zu diskutieren und sein Argument war, dass wenige sehr wohl die Möglichkeit haben oder wenige, also bei einigen wenigen Menschen, die sind sehr wohl offen für diese Lehre der Befreiung, für diesen spirituellen Weg. Und es macht sehr wohl Sinn, für diese einzelnen Personen zu unterrichten. Und das ging dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen so hin und her. Und dann im Endeffekt hat sich dann der Buddha doch entschlossen zu lehren. Und das hat er dann also 50 Jahre gemacht, also bis zu seinem 80. Lebensjahr, Pi mal Daumen. Und im Pali-Kanon steht zumindest drin, dass viele seiner Schüler also dann auch Erleuchtung erreicht haben, beziehungsweise sehr, sehr weit in ihrer eigenen spirituellen Verwirklichung gekommen sind. Aber ich denke, der Punkt ist natürlich der, dass auch viele sich die Lehren einfach angehört haben und dann weitergegangen sind und nichts damit anfangen konnten. Das ist der andere Aspekt. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man, ich sag mal, nicht nur regelmäßig für sich selbst übt, sondern dass man auch in der Gruppe immer wieder mal zusammenkommt, um einfach festzustellen und wahrzunehmen, dass man halt nicht ganz alleine unterwegs ist, sondern dass es da noch so andere Irre gibt, die sich auf diese Praxis einlassen. Und das, glaube ich, hat so ein bisschen auch so einen motivierenden Aspekt. Ja, und es gibt, um den Konnex zum zur griechischen Antike wiederzufinden. Es gibt diese Geschichte von Sisyphos, wobei ich ja nicht mehr den Anfang kenne. Ich kenne nur das Bild, wo es gelandet ist. Ich glaube, es war auch eine Strafe, oder? Der ist bestraft worden für irgendwas, hat er irgendwas Blödes gemacht. Und seine Strafe war, dass er einen riesen Felsbrocken irgendeinen Berg hochrollen musste. Und wenn er dann oben war, ist er wieder runtergerollt. Und das musste er jeden Tag machen. Und irgendwie ist er da nicht rausgekommen, oder? Und das ist so ein Bild, was mir zumindest in diesem Punkt einfällt, wobei aus der Achtsamkeitspraxis her ist es nicht ganz so negativ, weil es gibt sehr wohl einen Ausweg. Also es hat auf der einen Seite diesen Aspekt von dem Mühevollen und sich bemühen und dranbleiben, aber im Achtsamkeitsansatz gibt es sehr wohl dann auch die Belohnung dafür. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der uns natürlich unterstützt, auch an der eigenen Praxis dran zu bleiben, weil wir merken ja, wenn wir meditieren, wenn wir uns hinsetzen, wenn wir zur inneren Ruhe kommen, dann hat das ja eine positive Auswirkung auf uns. Das ist ja dann eigentlich die Bestätigung. Und ich denke, ja, das ist sozusagen diese Selbst. Ich weiß nicht, gibt es einen Begriff bestimmt dafür, also diese Selbstverstärkung. Aber es gibt Tage, wo diese Selbstverstärkung sehr klein ist. Die gibt es auch. Okay, gut. Danke.